Wir wollen beten. Wir wollen vorher beten, um den Segen Gottes bitten und dann das Wort Gottes aufschlagen, es lesen und darin forschen. Wir stehen auf, wem es möglich ist. Jesus Christus, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen dafür, dass wir dich haben und dich allein. Du genügst, wir brauchen nicht mehr. Wenn alles umherum zusammenbricht und alles verschwindet, so bleibst du und du allein und das reicht uns, denn du genügst in allem. Und so bitte ich dich, Herr, dass wir heute diese Genügsamkeit erkennen, diese sehen. Herr, dein Wort, das genügt uns. Du genügst uns und wir wollen dich heute sehen in deiner Herrlichkeit. Schenke, dass es heute geschieht. Öffne uns die Augen des Herzens, damit wir dich sehen, damit wir dich erkennen mehr und mehr. Das beten wir immer wieder. Und wir hören nicht auf zu bitten und wir danken dir, dass du treu bist und zu deinem Wort stehst und uns auch gerne und reichlich gibst. Segne jeden Einzelnen, der heute sich auf den Weg gemacht hat, der hergekommen ist. Segne denjenigen, der nicht kommen konnte. Segne all die, die am Telefon sind und zuhören oder Aufnahmen oder wie auch, auf welchem Wege. Auch segne sie beim Hören und lass deine Herrlichkeit dadurch sehen. Schenke Gnade, dass das, was gesagt wird, wirklich dich im Fokus hat und dich verherrlicht und bei dir bleibt. Amen. Wir sind letztendlich fast schon an der Zielgerade vom Buch Haggai angekommen. Kapitel 2, die Verse 15 bis 19 ist der nächste Abschnitt, der auf uns wartet, ein herrlicher Abschnitt. In der Vorbereitung auf diesen Abschnitt habe ich wieder und immer wieder, wie eigentlich im ganzen Studium des Buches Haggai, über Gottes Zeitpunkte gestaunt und gestaunt, wie er zur rechten Zeit das rechte Wort gibt. Und wie er zur rechten Zeit die richtige Botschaft gibt. Und so, auch wenn es für den einen oder anderen lang vorkam und mit Exkursen und mit Pausen, mit allem drum und dran, doch kommt sein Wort zu rechter Zeit. Und auch dieser Abschnitt, denke ich, passt gut in unsere Zeit, auch der Gemeinde, und wird uns Hoffnung und Ausrichtung und Perspektive geben. So hoffe ich das. Um diesen Abschnitt zu behandeln, möchte ich euch wieder kurz abholen. Keine Angst, nicht so große wieder Einleitung, aber eine Erinnerung, die notwendig ist, damit wir den Gedankengang wieder aufnehmen und wissen, wo wir im Buch sind. Und durch die Wiederholung des Gedankengangs bleibt die Botschaft immer fester in unseren Herzen. Von der Aufteilung des Buches Haggai sprechen wir immer von der richtigen Priorität, von der richtigen Perspektive, der richtigen Werkzeuge oder Materialien bis zur richtigen Haltung und mit der richtigen Hoffnung. So, das ist die Gliederung vom Buch Haggai. Ich habe versucht, euch das in den Spannungsbögen aufzuzeigen, an dieser Tafel von längerer Zeit. So behandelt das erste Kapitel die richtige Priorität. Ihr könnt mit Sicherheit euch daran erinnern. Das Volk Gottes wird gerettet, wird zurückgeführt aus Babylon, aus der Gefangenschaft. Und die Rettung hat ein Ziel, das Haus Gottes zu bauen. So, das betrifft nicht die damalige Zeit, sondern in gleicher Weise ist das etwas, was in unserer Zeit genau das auch geschieht. Gott rettet Menschen nicht einfach so, dass sie aus der Feindeshand gerettet werden, aus der Sklaverei, der Sünde und der Finsternis, sondern er rettet sie mit einem Ziel, damit das Haus Gottes gebaut wird. Das ist der Grund, warum Rettung geschieht. Es soll ein herrliches Bauwerk vollendet werden an das herrliche Haus Gottes, in dem Gott bei den Menschen wohnt und mitten unter ihnen ist. Das ist das Ziel. Gott bei den Menschen, Gott ist unser Gott und wir sind sein Volk. So hört auch das Buch der Offenbarung letztendlich auf. Das Zelt Gottes bei den Menschen. Das ist das Ziel, um das geht's. Und so wird das Volk daran erinnert, nicht zu vergessen, warum Gott sie gerettet hat. Und so müssen sie die Priorität immer wieder überprüfen und immer wieder neu setzen. Unser Auftrag ist, Gott zu dienen und dieses Haus zu bauen, das ihm gehört und das er verheißen hat und zu dem er uns berufen hat, an dem Haus Gottes zu bauen. Das ist das erste Kapitel und das ist sehr umfangreich. Und mit dieser Prioritätssetzung hängt auch der Segen oder eben der Fluch zusammen, ob man der Berufung entsprechend würdig lebt oder nicht. So richtet uns das Kapitel 1 auf die richtige Priorität. Die Rückkehr zum Dienst für Gott und Bau des Hauses Gottes. Das zweite Kapitel kann man in mehrere Teile einteilen und die ersten Verse, Kapitel 2, die Verse 1 bis 9, behandeln die richtige Perspektive. Nachdem nun das Haus, die Vorbereitungen vollendet worden sind und die Materialien gesammelt worden sind, braucht es eine Perspektive, die über das hinausgeht, was man mit irdischen Augen sieht. Denn die Möglichkeiten und die Ressourcen und die Fähigkeiten und die eigene Schwachheit bringt uns an den Punkt, wo wir Mut verlieren, Kraft verlieren und denken, das macht keinen Sinn. Die Hoffnungslosigkeit schleicht sich ein. Und da braucht es nur eine Perspektive, eine richtigen Perspektive. Und die gilt den Verheißungen Gottes. Gott verheißt, ich bin bei euch, habt keine Angst, mein Geist ist bei euch in eurer Mitte, seid mutig, seid stark in dem Herrn und baut das Haus. Und die Perspektive geht über das hinaus, was vor ihren Augen ist. Und das ist etwas Köstliches, Wertvolles und Wichtiges. Das, diese geistliche Schau, diese Verheißung, ihr habt dann etwas Anteil, etwas Größeren, das übersteigt das, was ihr gerade hier baut, das übersteigt das, was ihr gerade seht. Das, was Gott mit euch tut, oder ihr baut dann etwas, was weit größer und weit herrlicher ist, als das, was gerade ihr in der Realität, in der Zeit erfahrt. So kläglich, so schwierig, so mit welchen Widerständen man auch zu kämpfen hat, die Perspektive geht darüber hinaus, nämlich auf das Ziel und auf das, was Gott tun wird. Nämlich, sagt, dieses Haus, an dem ihr baut, wird weit herrlicher sein, weit größer sein, als ihr es euch je vorstellen könnt. Und diese Perspektive dieses herrlichen Hauses, das gibt wieder Mut und Kraft, auf die Verheißung zu schauen und aus dieser Verheißung auszuleben. Auch wenn die Realität vielleicht eine andere Sprache spricht. Auch das, was wir von unseren Augen sehen, unbedingt nicht in dem Gleichen spricht. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch selbst erfahre oder auch im Gespräch und in den Nachrichten lese und höre, wo man mit der Situation verzagt und sagt, ja, wo ist das? Wie kann das sein, dass es uns so schlecht geht, der Welt so gut geht? Und wie kommt das? Und da braucht es diese Perspektive. Das ist nicht das Ziel, das ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche und das Herrliche kommt. Und die Mut und die Kraft nicht zu verlieren, und das kann nur dann geschehen, wenn wir unseren Blick auf den wenden, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist ganz stark Kapitel 2, die Verse 1 bis 9. Also es geht hier, baut das Haus und in der richtigen Perspektive, um welches Haus es geht. Und die Herrlichkeit des neuen Hauses, nämlich der Gemeinde, gebaut aus allen Nationen. Die gewaltige Verheißung. Und dann, bevor es jetzt an den Bau geht, die Grundlagen, die Materialien wurden gesammelt und der Platz wurde geräumt und die stehen in den Startlöchern und waren etwas demotiviert, werden wieder ausgerichtet. Und bevor es losgeht, bevor die Grundmauern gelegt werden und bevor das Haus wieder aufgebaut wird, spricht Haggai oder spricht der Text über die richtigen Werkzeuge, über die richtigen Materialien. Nicht alles und nicht jeder darf an diesem Haus mitbauen. Hier geht es darum, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass es ein heiliger Ort ist. Und dementsprechend ist ein heiliges Haus und die an dem Haus dienen müssen heilig sein. Und was Haggai im Prinzip macht, beziehungsweise Gott durch den Propheten Haggai in Kapitel 2, die Verse 12 bis 14, er zeigt ihre Unreinheit und ihre Verdorbenheit, führt sie vor Augen. Die bauen an nicht wenigen an dem Haus Gottes, aber wie können diese Menschen, die eigentlich tot sind, und so vergleicht er, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, wenn einer einen Toten berührt, dann wird er unrein. Und dann sagt, schaut mal in Kapitel 2, Vers 14, da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Und so ist ihr alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Spielt keine Rolle. Sie sind unrein und was sie tun, ist unrein. Aber wie können sie das Haus Gottes bauen? Wie kann man ein Haus Gottes bauen, wenn man selbst unrein ist und das, was man tut, auch unrein ist? Ist schwierig. Das geht nicht. Das ist ein heiliger Gott. In diesem Abschnitt, die Verse 12 bis 14, lernen wir zwei geistliche Prinzipien. Ich möchte euch ganz kurz erinnern. Das erste geistliche Prinzip ist, nur der direkte Kontakt mit dem Opfer macht rein und heilig. Sehr, sehr wichtig. Nur der direkte Kontakt mit dem Opfer macht rein und heilig. Der Kontakt mit dem Haus macht nicht heil und reinig und heilig. Sehr wichtig. Das heißt, wenn Tote, geistlich Tote oder Unreine am Haus bauen und die Steine berühren und mit Steinen aufbauen und all das tun, das macht sie nicht heilig. Das macht sie nicht rein. Und somit liegt kein Segen auf ihr Leben und das ist kein Automatismus, dass alles in ihrem Leben jetzt heilig und rein wird automatisch. Ich will es so formulieren. Der reine Dienst am Haus und somit an der Gemeinde macht einen nicht heilig und nicht rein. Sondern nur der direkte Kontakt mit dem Opfer. Das Haus ist rein und heilig. Warum? Wegen dem Opfer. Das macht das Haus heilig und rein. Weil in diesem Haus ein Opfer oder für das Haus ein Opfer dargebracht wird, macht das Haus rein und heilig. Aber die Berührung mit dem Haus und der Kontakt mit dem Haus macht niemand heilig und rein, sondern nur der Kontakt mit dem Opfer. Ich hoffe, wir verstehen dieses geistliche Prinzip, das uns dargestellt wird. Nur wer eine direkte Beziehung und ein Glauben an das Opfer von Jesus Christus hat, ist dadurch gereinigt und auch geheiligt. Aber Menschen, die zu diesem Haus, nämlich der Gemeinde, dazustoßen, werden durch den Kontakt mit der Gemeinde nicht automatisch rein und heilig dadurch. Sie mögen sich einbringen, sie können, mögen Sonntag für Sonntag kommen, an den Bibelstunden und Gebetsstunden, an den Veranstaltungen der Gemeinde teilhaben. Sie können einen Dienst übernehmen, sie können helfen. Sie können im Chor dann singen, weil sie gerne singen. Sie können gerne sagen, ich würde gerne aufräumen. Sie können sagen, ich würde gerne eine Kinderstunde übernehmen. Welchen Dienst auch immer. Das macht sie dadurch nicht heilig und rein. Die haben immer noch kein Anrecht auf irgendetwas. Das macht sie nicht rein. Im Gegenteil. Die Warnung ist im Gegenteil. Dass wenn ein Unreiner am Haus baut, er wird dadurch zwar nicht rein, aber das, was er tut, wird dadurch unrein. Das ist die Warnung oder das ist die Tatsache. Sein Dienst am Haus macht ihn nicht rein, aber sein Dienst am Haus macht alles andere unrein. Das mag der gleiche Dienst sein, es mag sogar richtig getan werden. Ich sage mal so, jetzt nehmen wir mal den Chor. Er kann die richtigen Noten gesungen haben. Und zwar wahrscheinlich noch besser als ich. Schwer, die Noten zu treffen. So, wunderbar. Er kann Gitarre 1000-mal besser spielen als ich. Und er kann sein Leben lang immer pünktlich gekommen sein und keinen Dienst verpasst haben. Treu gedient haben. Dadurch wird er nicht heiliger und reiner und hat einen Anspruch am Haus. Und zwar am Opfer. Und das ist die Tragik. Denn viele meinen, und das zeigt sich dann in Krisen, wie ich sage es offen, wie auch wir in unseren Zeiten jetzt in Gemeinde immer erleben, das zeigt sich in Krisen, wo Menschen enttäuscht werden, weil sie sagen, ich habe so viel gedient, ich habe so viel der Gemeinde getan und gemacht. Ich habe mich so viel investiert, habe die Dinge gemacht, habe geopfert, habe gespendet, habe meine Zeit investiert und dann ist mal enttäuscht und sagt, und wo ist der Dank? Oder? Als ob der Dienst am Haus den Segen als Konsequenz hat. Als ob dann man einen Anspruch darauf hat. Wenn ich am Haus diene, dann muss Gott schon segnen. Dann muss Gott mir geben. Dann muss Gott helfen. Nein. Im Gegenteil, wenn jemand geistlich verunreinigt ist, weil er geistlich tot ist, Berührung mit dem Tod gekommen ist, so wie in den kultischen Sinne bei den Juden, wenn einer einen Toten berührt hat, somit sich verunreinigt und mit dem Tod in Kontakt gekommen ist und somit tot ist, und nicht geheiligt und nicht gereinigt ist, ist alles, was er tut, für Gott kein Wohlgeruch. Er mag das perfekt alles getan haben, wie man das kultisch machen muss, wie man das liturgisch machen muss. Es ist für Gott kein Wohlgeruch. Es ist für Gott nicht angenehm. Es ist für Gott nicht angenehm. Denn es verunehrt ihn. Es ist unrein. Es ist nicht heilig. Und diese Opfer sind vor Gott nicht ein Wohlgeruch. das stellt das Buch Haggai in Kapitel 2, Verse 12 bis 14 unmittelbar bevor es eigentlich losgeht. Warum? Nochmal zum Gedankengang. Auftrag ist, baut das Haus Gottes. Baut, und dann wird uns gesagt, was ist das für ein Haus? Es ist Gottes Haus und das ist die Rede von der Gemeinde, die Verheißung, die wir haben. Und bevor wir an den Bau sozusagen rangehen, bevor das Fundament gelegt wird, und dann ist es jetzt wichtig, damit man versteht, was für ein Fundament da gelegt wird, muss erst mal klar werden, wer wir eigentlich sind und dass wir eigentlich an diesem Haus kein Recht haben zu bauen. Warum? Alles ist unrein. Da ist kein Reiner. Nicht einer. Interessanterweise gibt es jetzt keine praktische Anwendung oder so, gell? Sondern jetzt kommt gleich eigentlich die Anwendung. Jetzt kommen wir gleich zu dem eigentlichen Text. Aber wir halten erstmal fest, und da möchte ich ganz kurz nochmal bleiben, um diesen Gedanken zu vertiefen, damit wir die Verse 15 bis 19 eigentlich wirklich schätzen, was da uns gesagt wird. Was braucht es? Die Verse 15 bis 19 beschreiben jetzt, ja, wie können wir dann überhaupt am Haus Gottes bauen, wenn alles unrein ist? Wer darf überhaupt mitbauen? Wer kann überhaupt mitbauen? Wie geht das? Wie können wir das Haus Gottes bauen, wenn alles unrein ist? Und da spricht der Prophet in Versen 15 bis 19 eigentlich darüber, was braucht es jetzt, um wirklich bauen zu können. Aber bevor wir das tun, möchte ich, damit wir wirklich die Tiefe begreifen und auch die Notwendigkeit und die richtige Haltung dazu, ganz kurz noch, dass wir verstehen, das ist ein heiliges Haus und es braucht ein heiliges Priestertum, das an diesem Haus baut und an diesem Haus dient. Das braucht es. Wir sprachen darüber vor ein paar Dienstagen, Mittwochen, dass Gott eine Berufung hat. Er rettet sein Volk aus Ägypten, in 2. Mose lesen wir, und damit sie ihm dienen, auch das ist uns mittlerweile ein Begriff, und dann heißt es, damit ihr mir ein heiliges Priestertum seid. Das ist die Berufung, ihr sollt mir dienen, und zwar für mich abgesondert sein, rein und heilig. Das ist die Berufung, ein heiliges Priestertum. Und was dieses heilige Priestertum bedeutet, wie man heilig und rein wird, haben wir im 3. Buch Mose gesehen. Was braucht es dazu, dass man rein und heilig wird und Gott dienen kann? Das Blut eines Opfers. Und von diesem Blut und von diesem stellvertretenden Opfer, wir wissen, das ist das Werk Jesu Christi. Ohne dem sind wir nicht heilig, ohne dem sind wir nicht rein, können wir Gott nicht dienen, können wir nicht am Haus bauen, geht nicht. Und dieser Gedanke, der zieht sich bis ins Neue Testament, denn hier ist die Rede von Schatten, Vorbildern von dem Eigentlichen, nämlich der Gemeinde und dem Haus Gottes und dem Volk Gottes. Haus Gottes der Tempel und das Volk Gottes die Priester. Und immer wieder heißt es von dem, wir sind ein heiliges Priestertum. Geht mal mit mir kurz, also da ein Lesezeichen, vielleicht ist es bei euch schon lange drin, in Haggai. Und wir gehen in ganz schnell, schauen uns zwei Stellen an, 1. Petrus, Kapitel 2. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, ein zentrales Kapitel in Bezug auf Gemeinde und Tempel und Priestertum und all diese herrlichen Wahrheiten, die sich im Neuen Testament erfüllen, wirklich buchstäblich erfüllen. Nur nebenbei, Geschwister, was in Kapitel 2 im 1. Petrusbrief steht, Verse 1 bis 10, ist eine Petrus sagt, er zitiert permanent das Alte Testament und sagt, das sind wir, das sind wir, das sind wir. Petrus sagt, das, was im Alten Testament geschrieben ist, das gilt jetzt euch und uns und spricht zu der Gemeinde. Das, was über Israel im Alten Testament spricht, ihr sollt mir ein heiliges Priestertum sein, wendet er im 1. Petrusbrief auf die Gemeinde und sagt, das seid ihr. Wenn Petrus sagt, dass die Stelle aus 2. Mose, Kapitel 19, die auf die Gemeinde zu übertragen ist. Sollten wir das noch tun? Für mich ist das eine Autorität, dann tun wir das. Lesen wir ab Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, Warum? Damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Ihr seid eine heilige Nation, ein heiliges Priestertum, ein auserwähltes Volk. Warum? Ihr habt einem Ziel, Gott zu dienen. Wie? Indem wir ihn verkündigen. Was verkündigen wir? Aus der Finsternis zum Licht. Die Rettung aus der Finsternis zum Licht. Und dann lesen wir weiter. Vers 10. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die einst nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Er zitiert das Alte Testament. Er sagt, er zitiert die Verse aus dem zweiten Buch Mose, das eigentlich Israel galt. Und dann sagt er, das sind wir. Und dann sagt er, wer sind wir? Ja, und spricht von, wer gehört dazu? Auch die, die ihr früher nicht Gottes Volk wart. Darum hängt das sofort an. Ihr wart mal nicht ein Volk und jetzt seid ihr Gottes Volk. Ihr habt nicht Barmherzigkeit empfangen, aber jetzt habt ihr Barmherzigkeit empfangen. Das sind die Nationen. Er sagt, ihr gehört auch dazu. Das ist die Berufung, ein heiliges Priestertum zu sein. Jetzt machen wir einen großen Sprung und gehen in Offenbarung Kapitel 1. Ich sage euch gleich auch, warum ich das so betone. Offenbarung Kapitel 1, ab Vers 4 ist ein Gruß. Johannes grüßt die Gemeinden, die sieben Gemeinden, an die ist die ganze Offenbarung gerichtet. Übrigens nicht nur die ersten drei Kapitel, sondern die komplette Offenbarung ist an die Gemeinde gerichtet. Und er schreibt das und dann grüßt er im Namen des Vaters und dann grüßt er im Namen des Heiligen Geistes und dann im Namen Jesu die Gemeinde. Und dann sagt er Folgendes, in Vers 5 lesen wir, und vor Jesus Christus, der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Das ist gewaltig. Und der Fürst der Könige von was? Der Erde. Johannes schreibt vor 2000 Jahren, dass Jesus schon der Fürst der Könige der Erde ist. Und nicht nur der Fürst der Könige im Himmel ist. Er regiert jetzt auch über die Erde. Das ist ein herrlicher Trost. Auch für unsere Zeit gerade. Er ist der Herr, der Fürst, der Könige der Erde. Und dann heißt es, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut. Durch das Blut hat er uns erlöst. Ja, warum? Warum hat er uns erlöst durch sein Blut? Und jetzt schaut nur, was Johannes schreibt. Und uns gemacht hat zu einem Königtum, zum Priestern, seinem Gott und Vater. Seht ihr das? Das Blut ist wozu da? Damit wir ein heiliges Priestertum werden. Und Christus ist gestorben, damit wir dieses ein Königtum sind, nicht werden, sind, und ein heiliges Priestertum sind und nicht werden, sind. Genauso wie Jesus der König, der Fürst der Könige der Erde ist und nicht erst wird. Zumindest ist das, was Johannes schreibt, und ich glaube ihm das. Und dann sagt er, ihm sei Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er betet ihn an und für diese herrliche Wahrheit. So, das ist die Berufung. Ein heiliges Priestertum. Denn nur so kann man Gott nahen, denn nur so Gott kann man dienen. Sonst ist man unrein, sondern ist man nicht heilig. Und man kann nicht am Haus Gottes bauen. Man kann in die Gegenwart Gottes nicht kommen, wenn man nicht heilig ist. Das geht nicht. Und bei Hagar sagt es ist alles unrein. Egal, was ihr macht. Wenn ihr mir naht, wenn ihr mir opfert, wenn ihr mir dient, es ist unrein. Ihr könnt mir nicht nahen. Aber der Ort, das Haus ist heilig. Die Priester müssen heilig sein. Und das Haus selbst ist heilig. Ich möchte euch nur daran erinnern. 1. Korinther 3, wir haben diese Verse gelesen, Vers 16 bis 17, wo Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid, das Haus Gottes, in dem der Geist Gottes wohnt und dass dieses Haus heilig ist? Es ist ein heiliges Haus. Und wer dieses Haus verunreinigt, der ist eine Warnung. Weh dem, der dieses Haus verunreinigt. Weh dem, es ist ein heiliges Haus. Man kann nicht einfach so an diesem Haus rumdoktern und rummachen, wie man will. Es ist Gottes Haus. Es ist ein heiliges Haus. Man kann nicht mit Sünde und mit Unreinheit das Haus bauen. Das geht nicht. Das ist Gott kein Wohlgeruch. Das ist Gott nicht angenehm. Vielleicht schlagen wir das kurz auf. 1. Korinther 3, vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn wir das doch nochmal einfach vor unseren geistigen Augen lesen. Lass uns anschauen. 1. Korinther 3, weil das ist eine ernste Warnung. Paulus spricht über diesen Bau von diesem Haus und dann sagt er Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Und der Geist Gottes in euch wohnt, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, verunreinigt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Das ist immer wieder und immer wieder betont die Schrift, sowohl vom Alten wie zum Neuen Testament, der Ort, den Tempel ist heilig. Es ist heilig, von Gott geheiligt, da wohnt Gott. Und wann verlässt Gott den Tempel? In Hesekiel lesen wir das. Hesekiel bekommt einen Ruf, er soll kommen und er soll ein Loch graben und soll hineinschauen in den Tempel. Und dann guckt er hinein, Loch graben bedeutet, ich zeige dir, was verborgen ist. Ich zeige dir mal einen Einblick da, was da passiert. Und dann wird dem Hesekiel Dinge gezeigt, den Götzendienst. Absoluter Götzendienst wird getrieben in diesem Haus. Und Gott sagt, ich kann da nicht bleiben. Ich werde gehen. Und Gott verlässt das Haus. Und er verlässt nicht das Haus, er verlässt das Land. Und dann kommt Gericht. Und dann kommt Babylon. Da kommt Gericht. Und dann kommt diese ganze Exilphase. Und dann erst die Rückkehr zu dem Buch, wo wir jetzt gerade sind. Das Volk hat das Haus entheiligt, unrein gemacht. Sie schreien, als dass die Babylonier das Haus entheiligt haben, gell? Die waren dann die Erzfeinde, später die Römer, die haben das Gräuel der Verwüstung. Da kommt der Antichrist oder da kommt der Römer oder in dem Fall der Babylonier und setzt sich da hinein und bringt Opfer, Schweine. Aber wisst ihr, das, was Gott sagt? Das Volk hat das Haus verunreinigt. Sie haben Götzendienst getrieben in diesem Haus. Sie haben es schon längst verunreinigt. Es war schon längst entweiht. Darum kamen die Babylonier, weil Gott sie geschickt hat. Das war die Folge ihrer Verunreinigung. Und nicht die Babylonier haben das Haus verunreinigt. Sie haben es verunreinigt. Sie. Heiligkeit kann nicht mit Unreinheit, mit Sünde einhergehen. Das funktioniert nicht. Und das geht nicht beim Haus Gottes, beim Bau des Hauses Gottes. 2. Korintherbrief, Kapitel 6. 2. Korinther, Kapitel 6. Das sind ernste Worte, die Paulus da spricht. Er sagt, Vers 14 steigen wir ein. Geht nicht unter fremden Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Das funktioniert nicht, das geht nicht. Und dann sagt er, schaut mal, was er dann sagt, Vers 16. Und welcher Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Wie geht das einher? Wie kann man im Haus Gottes bauen und sich vermischen, also Gläubige und Ungläubige, rein und unrein? Das geht nicht. Naja, wir profitieren halt davon. Darf ich mal so sagen? Naja, in der Welt funktioniert es doch auch. Wisst ihr, wie viele Marketingstrategien man übernommen hat für den Bau der Gemeinde? Weil es in der Welt funktioniert. Ich stelle es nie in Frage, dass in der Welt Dinge funktionieren. Wissen ist Macht. Wir wissen, wie Werbung funktioniert. Und das lockt Menschen, wenn wir ihre Bedürfnisse kennen und alles anpassen an ihre Bedürfnisse, der Kunde ist König, dann kommen sie und dann kannst du... Dann gewinnst du Menschen und dann hast du einen Kundenstamm, wie auch immer. Ja, das funktioniert, aber das ist doch nicht Gemeinde. So funktioniert die Welt. Und Paulus sagt, wie geht es? Welt und Gemeinde, es geht nicht her. Man kann nicht die Ressourcen der Welt beanspruchen, man kann nicht ihre Mittel und Methoden anwenden und sagen, Gott, guck mal, bauen wir dir. Es gibt eine interessante Begebenheit, die oft Schwierigkeiten sorgt bei den Auslegern des Alten Testaments. Als Gott Saul sagt, rotte Amalek aus. Und dann, was sagt er? Soll ihn komplett ausrotten, oder? Komplett. Das ganze Volk ausradieren. Und dann behält das Volk Silber und das Gold und die guten Tiere und verschont das Gesunde. Und dann, was sagen sie? Um dir, Gott, zu opfern, haben wir für dich gerettet. Ist doch noch gut. Kann man doch noch gut gebrauchen. Was passiert mit dem König Saul? Er verliert sein Königsamt dadurch. Warum? Er hat in Gottes Wort nicht gehorcht. Er hat widerstanden. Abgesehen, dass er die Schuld von sich weggeschoben hat, das ist eine wichtige Sache. Aber der Punkt ist, warum lässt Gott sagen, rotte komplett aus? Warum sagt er nicht, behalte das Gute? Weil Amalek für Sünde, für Fleisch steht. Und das steht permanent dem wahren Volk, dem Geist im Wege. Man kann davon nichts behalten und sagen, Gott, ein bisschen können wir auch damit dienen. Weißt du was? Das kann uns doch nützlich sein. Da können wir doch einen schönen Gottesdienst feiern damit. Wenn Gott sagt, das taugt nichts, das ist unrein, dann ist das unrein. Dann können wir nicht sagen, aber ist doch echt wertvoll, ist doch schön. Wenn Gott sagt, es ist unrein, dann ist es unrein, ob es uns gefällt oder nicht. Und wenn wir uns da widersetzen, dann widersetzen wir uns Gott. Und der sich Gott widersetzt, verliert sein Amt, verliert die Stellung wie Saul. Denn er setzt ein und der setzt ab. Kein Mensch, Gott. Es ist ein heiliges Haus. Es ist ein heiliges Haus. Welchen Zusammenhang hat der Tempel Gottes, das Haus Gottes mit den Götzenbildern? Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, schreibt er weiter in Vers 16. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihnen Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ein Zitat aus dem Alten Testament, gell? Verwendet Paulus und zitiert auf die Gemeinde, sagt, das sind wir, es geht da um uns. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Rührt Unreines nicht an. Das geht nicht. Es passt nicht mit dem Haus Gottes zusammen. Es geht nicht. Und ich werde euch annehmen. Die Folge ist dann Segen. Ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Und jetzt Kapitel 7, Vers 1, wunderbar, lies mal mit mir. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Weil wir das verstanden haben, dass das Haus Gottes heilig ist und Gott heilig ist und wir ein heiliges Priestertum sind, und dass Licht und Finsternis nicht zusammen kann, Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit nicht zusammen kann, Christus und Belial nicht zusammen kann, Tempel Gottes und Götzenbilder nicht zusammen kann. Darum heiligen wir uns am Fleisch und am Geist, durch und durch. Darum heiligen wir uns und reinigen wir uns. Das ist die Grundlage zum Bau des Hauses Gottes. Wie in Haggai. Aber alles, was ihr mir bringt, ist unrein, unrein, unrein. Und darum sagt Petrus, dass Gottes Gericht wo beginnt? Am Haus Gottes. Warum? Weil es das Haus läutert, weil es es reinigt. Wir lesen das nochmal kurz in 1. Petrus Kapitel 4. Ich lese ab Vers 12. Ich habe heute diesen Text gelesen und der war mir so zur Ermutigung. Ich habe es gleich ein paar Geschwistern geschickt. Ein wunderbarer Text. Ich lese ab Vers 12. Geliebte, vielleicht warte ich noch kurz. 1. Petrus 4, ab Vers 12. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, Das heißt, wenn sowas passiert, wird nicht verunsichert, als passiert etwas Ungewöhnliches. Wenn es geschieht, dann geschieht es zur Prüfung, zur Läuterung. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Hoffnung seiner Herrlichkeit jubeln freut. Wenn ihr im Namen Christus geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und des Gottes ruht auf euch. Wisst ihr, was Petrus sagt? Der Grund, wenn wir für Christus leiden, es gibt nur einen Grund. Der Grund liegt nicht in euch, sondern der Grund liegt, dass in euch etwas ist, nämlich der Heilige Geist. Und weil der Heilige Geist in euch ist, darum werdet ihr geschmäht. Denn die Welt hasst das. Und dann schreibt er weiter, dass niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen einmischt. Das heißt, nicht jeder, der leidet, kann sagen, juhu, der Geist Gottes wohnt in mir. Man stiehlt und dann kommt man ins Gefängnis und sagt, oh, Leiden für Jesus. Man mischt sich in fremden Sachen ein, kriegt Ärger und denkt man, Leiden für Jesus. Sagt, dass, wenn niemand leide aus diesen Gründen, nämlich das sondern wenn ihr leidet für Christus, dann, sagt, schämt euch nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Sondern verherrliche Gott. Wusstet ihr, dass Leiden Gott verherrlicht? Leid ist ein Mittel der Verherrlichung Gottes. Leid ist nicht nur ein Lied verherrlicht Gott. Nicht nur ein Dank verherrlicht Gott. Nicht nur, es gibt viele Dinge, die Gott verherrlichen. Leid gehört mit dazu. Inwieweit? Wenn jemand im Leid immer noch an Christus festhält, ich behaupte, es gibt keine größere Verherrlichung als diese. Wenn er alles verliert und wenn sich selbst verliert, aber immer noch in diesen Dingen an Jesus festhält, kostet er ihn das Leben, verherrlicht er Gott in einer Weise, denn er sagt, er ist es ihm wert. Es gibt keine größere Verherrlichung für mich, als in Leid an Christus festzuhalten. Und für mich gibt es keinen größeren Beweis der Echtheit eines Christen, im Leid an Christus festzuhalten. Denn es gibt ein Zeugnis innerlich, das ist sehr subjektiv. Und dieses Zeugnis im Herzen, das schwankt oft und wird durch Gedanken des Herzens oft überlagert. Aber das Zeugnis der Frucht im Leid, das kann einem niemand nehmen. So, Leiden ist die Verherrlichung Gottes. Und dann sagt er folgendes, Vers 17. Denn die Zeit ist gekommen, das schreibt er vor 2000 Jahren, Freunde. Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange am Haus Gottes. Versteht ihr, die Zeit ist schon gekommen. Die kommt nicht erst in der Trübsalzeit. Sie hat schon angefangen. Und darum sagt er, befremdet euch nicht, was jetzt geschieht. Es ist nicht so, dass wir sagen, oh, Jesus hat uns allein gelassen. Katastrophe. Es geschieht das, was geschehen muss. Euch widerfährt nichts Ungewöhnliches. Es geschieht zur Prüfung. Und darum verherrlicht Gott im Ausharren in diesen Leiden. Denn das Gericht Gottes anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Also wenn Gott mit uns jetzt so ins Gericht geht, damit wir verherrlicht werden am Ende, wie wird es mit denen am Ende sein, die nicht an ihm bleiben? Vers 18, und wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, so wird der Gottlose und Sünder, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen sich auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen in Gutes tun. Was ich damit sagen will, all diese Stellen sprechen, dass das Haus Gottes heilig ist. Und dass die Priester heilig sind. Und der Bau nicht mit unreinen Dingen geschehen kann. Nicht mit sündigen Dingen geschehen kann. Und dass Gott sein Haus heiligt und sein Haus reinigt. Und zwar läutert und das durchs Gericht. Denn er ist ein eifersüchtiger Gott. Und ein verzehrendes Feuer. Er duldet Sünde nicht. Wenn Jesus sagt in Matthäus 18, wer eines meiner Glieder an meinem Leib, wenn wer eines der kleinen Gläubigen, die mir gehören, die ich teuer erkauft habe, zur Sünde verführt, weh dem, für den wäre es besser, ein Müllstein um den Hals gehängt zu werden und ins Meer versenkt. Das wäre noch Angenehmeres für ihn, als das, was ihn erwartet. Das heißt, was, damit Jesus sagt, wisst ihr, wie, das ist mein Haus, mein Leib, es ist teuer, es ist kostbar, es ist heilig. Man kann damit nicht einfach so umgehen, wie man will. Man spielt da nicht Gemeinde. Die Gemeinde gehört keinem Menschen. Ich höre das immer wieder, dass Leute das bekennen. Jesus, du baust deine Gemeinde. Und ich denke, ja, wenn wir das wirklich leben würden, was wir da beten, wenn wir das wirklich glauben würden, was wir dann beten, und wenn wir dementsprechend auch handeln würden, was wir da beten, wenn Jesus die Gemeinde gehört, dann darf er doch mit ihr machen, was er will, oder? Seine Spielregeln gelten. Aber in dem Moment, wo Jesus das tut, was er will, dann geht man auf Barrikaden. Nee, das passt uns nicht. Dann ist das gegen die Tradition und gegen meine Meinung, gegen meine Wünsche. Und ich will jetzt vielleicht hart sein, oder muss hart sein, gegen meine Familie, gegen sonst etwas. Dann passt das Ganze nicht mehr, das System. Die Gemeinde gehört Jesu. Und der ist eine Warnung. Es ist ein heiliges Haus. Ein heiliges Haus. Und man kann nicht einfach unreine Opfer bringen. Man kann nicht einfach unrein das Haus bauen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist Kapitel 2. Wir kehren zurück zu Haggai. Kapitel 2, die Verse 12 bis 14. Wie geht's dann? Wenn so nicht, wie dann? Wer kann dann bauen am Haus? Wir steigen in den vorletzten Abschnitt. Auf jeden Fall Verse 15 bis 19. Da steigen wir jetzt da hinein und werden uns jetzt mit diesem vorletzten Abschnitt beschäftigen. Ich lese ihn zuerst. Und nun richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kann man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kann man es zu einem Kelterkufe von 50 Purer zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilbten und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Ich habe das getan. Warum? Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt. Wir können das anders übersetzen. Und ihr habt nicht Buße getan. Euch hat das alles getroffen. Warum? Ja, Pech gehabt. Schicksal. War kein gutes Jahr gewesen. Der Grund, warum es ging, das Gericht Gottes im Haus Gottes, warum? Damit Buße geschieht. Diese Dinge geschehen aus einem Grund. Damit man Buße tut. Aber habt ihr das getan? Nein, habt das nicht getan. Wir lesen weiter, Vers 18. Und ihr seid nicht umgekehrt, spricht der Herr. Richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag und darüber hinaus, vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Hauses gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatenbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Das haben sie nicht. Von diesem Tag will ich segnen. Und das ist jetzt der Punkt. Hier kommt eine gute Nachricht. Eigentlich ist ab Vers 14 schon die gute Nachricht. Eigentlich ist das Evangelium, wird hier verkündigt. Nämlich nochmal vom Gedankengang, Freunde. Gott sagt, okay, ihr sollt mir jetzt das Haus bauen. Alles ist vorbereitet. Die Perspektive ist ausgerichtet, was gebaut wird. Nämlich das heilige Haus Gottes, die Gemeinde aus allen Nationen. Aber wie kann das gebaut werden, wenn Gott sagt, es ist alles unrein? Jetzt kommen wir zu dem Punkt, Und zwar von, auf unserer Liste ist das Punkt, oder ich lasse mich das ganz kurz. 1, 2, 3, 4. Der vierte Spannungsbogen. Der vierte Punkt. Die richtige Haltung. Es braucht nach der richtigen Motivation, nach der richtigen Perspektive, braucht es jetzt die richtige Haltung, um am Haus Gottes zu bauen. Und diese richtige Haltung hat zwei Aspekte. Und zwar nämlich Buße und Glaube. Wenn keine Buße stattfindet und wenn kein Glaube da ist, kann man nicht am Haus Gottes bauen. Man hat nicht mal einen Anteil an diesem Haus. Kommt euch das bekannt vor, diese zwei Punkte? Deswegen, ich bin Gott so dankbar. Wir sind im Markus-Evangelium, Kapitel 1. Nachdem wir gesehen haben, wie dass Jesus der Sohn Gottes ist, bestätigt durch das Alte Testament, durch Johannes den Täufer, durch den Vater selbst, durch die Engel, dann wird das Reich Gottes vorgestellt, die Botschaft des Reiches vom Sohn Gottes. Jesus kommt und sagt, das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, das Werk Gottes ist nahe, es beginnt gleich. Und er sagt, weil es gleich beginnt, dann kommt die Botschaft. Und die Botschaft ist, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist die Voraussetzung, das ist die Grundlage, das ist die richtige Haltung, um an diesem gigantischen Werk, letztendlich den Bau der Gemeinde Jesu Christi, Anteil zu haben, ist Buße und Glaube. Und das finden wir in unserem Abschnitt. Zuerst, alles ist unrein. Ja, wer kann da bauen? Okay, was braucht es? Es braucht eine innere Haltung. Es braucht ein Umdenken. Es braucht eine neue Ausrichtung. Und die hat was mit einer Bußhaltung zu tun und hat was mit dem Glauben zu tun. Ich möchte euch das jetzt mit euch erklären, also zumindest starten. Und dann in der nächsten Bibelstunde wollen wir dann weitergehen. Ich möchte das kurz zeigen, die Verse 15 bis 17. Einfach mal einen groben Überblick über diesen Abschnitt. Die Verse 15 bis 17 sprechen von der Buße. Wir finden in diesem Text dreimal die Wiederholung, nämlich richtet euer Herz auf, Punkt, Punkt, Punkt. Dreimal in Vers 15, dann finden wir es nochmal in Vers 18 und dann nochmal in, also zweimal in Vers 18. So, jedes Mal richtet euer Herz, richtet euer Herz. Was das bedeutet, gucken wir uns auch uns gleich an. Aber erstmal, dieser Abschnitt wird unterteilt. Die richtige Haltung, nämlich Buße, Verse 15 bis 17, und dann die richtige Haltung, Glaube, die Verse 18 bis 19. Damit ihr das dass ihr entdeckt, Gott sagt, das, was mit euch geschieht und geschah, oder das, was mit euch geschah, hat einen Grund, euch zu Buße zu bewegen. All das Leid, all die Schwierigkeiten, all die Probleme haben ein Ziel, Buße. Denn in der Not ruft ihr mich an. Das Überführen ihrer Sündhaftigkeit, Überführen ihrer Rebellion, Überführung ihrer Verlorenheit, das ist das Erste. Dazu ist Johannes Täufer gekommen, um zu Buße aufzurufen. Und ohne Buße keine Erkenntnis Gottes, keine Erkenntnis der Rettung und der Notwendigkeit. So das Erste, was passiert, man muss erstmal erkennen, ich bin unrein, tot, geistlich tot. Darum die Verse 12 bis 14 beim Buch Hagel. Gott sagt, es ist alles unrein. Ihr könnt nicht einfach so bauen. Und um euch das zu zeigen, Totes kann nichts lebendig machen. Schaut euer Händewerk. Alles, was ihr tut, es misslingt. Es misslingt. Geistlich Tote können keine geistlich lebendig machen. Ihr bemüht euch, macht, macht, macht. Darf ich mal so sagen, fahrt ein Programm nach dem anderen. Und jedes Mal, wenn ihr dann schöpft, irgendwie wird es immer weniger. Bringt nichts. Jahrelang Anstrengung, jahrelang Aktionen. Aber wenn man ganz genau guckt, es wird irgendwie immer weniger. Wie viele Versuche gestartet? Ein Jahr der Bibel, kennt ihr das? Wie viele Versuche wurden gestartet, um die Bibel der Deutschland wieder lieb zu machen? Kirchen merken, die Zahlen schwinden. Quer durch die Kirchen hindurch. Wie viele Aktionen wurden gestartet? Wie viel Literatur geschrieben? Wie viel Geld in die Hand genommen? Aber die Bänke werden immer leerer. Das ist das. Unrein ist das, was ihr da tut. Ihr baut mit unreinen Mitteln, mit unreinen Werkzeugen, mit unreinen Methoden, baut ihr das Haus und ihr wundert euch, warum es immer weniger wird. Und dann das, was geschieht, Gott führt zu Buße. Der erste Schritt ist Buße. Das sind die Verse 15 bis 17. Alles, was ich tue, ich schlug euch mit Getreidebrand, ich schlug euch mit Vergilbten und ich schlug all eure Arbeit und eure Hände mit Hagel. Das habe ich gemacht. Ich weiß nicht, mein Freund, ob du dieses Gottesbild hast. Kannst du das annehmen, dass Gott es getan hat? Oder dass, wenn Gott es sagt? Ich weiß nicht, in vielen Vorstellungen ist immer das, was alles Gute kommt von oben, nämlich von Gott, und alles Böse kommt vom Teufel. Und darum, wenn etwas Böses kommt, wir denken, okay, wo ist das Gute? Gott ist nicht da und der Teufel siegt und er regiert und all das. Und wir sehen meistens natürlich mehr das Böse als das Gute, oder? Und so entsteht der Eindruck, als ob der Teufel mehr regiert als Gott. Aber ich bin mir sicher, dass ihr Jesaja 45 kennt. Schlag mal mit mir kurz auf. Wir haben ein etwas einseitiges Gottesbild, liebe Freunde. Ein einseitiges Gottesbild. 45, Kapitel Jesaja. Vers 5. Folgende. Gott betont, dass er der wahre Gott ist und er allein und er allein regiert und sagt, ich bin der Herr und sonst keiner. Außer mir gibt es keinen Gott. Ich gürte dich, ohne dass du mich erkannt hast. Das heißt, ich mache, dass du lebst und gehst und tust, ohne dass du sogar merkst, dass ich es mache. Ich bin das Ganze macht. Damit man erkennt auf von Anfang der Sonne und von ihrem Untergang her, dass außer mir gar keinen gibt. Ich bin der Herr und sonst keiner. Und jetzt schaut mal Vers 7. Der das Licht bildet und die Finsternis schafft. Der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der alles wirkt. Ist das auch in deinem Gottesbild mit drin? Und das mögen nicht viele. Dass wenn Gott ist ein Automat, der uns immer was Gutes gibt. Aber das alles Böse ist nicht von Gott. Nochmal, Gott wirkt nicht Böses oder der macht nicht, er versucht niemanden zu Sünde, das macht er nicht. Er ist heilig. Aber es bedeutet nicht, dass er es zulässt. Es bedeutet nicht, dass er dem Teufel eine gewisse Leine gibt und ihn bestimmte Dinge machen lässt, wie bei Hiob als Beispiel. Aber das Ziel ist, wer ist letztendlich der Herr? Über wessen Schreibtisch geht alles? Über seinen. Und das hat einen Grund. Ich tue das, damit du zur Erkenntnis kommst. Ich allein bin der Herr. Ich allein. Und ich bin ein heiliger Gott. Und ein gerechter Gott. Und ich züchtige dich. Und ich reinige dich, damit du Buße tust, dass du umkehrst, dass du zu mir zurückkommst. Der Ruf der Buße, das ist die Botschaft aller Propheten. Von Anfang an haben alle Propheten, die aufgestanden haben, haben diesen Ruf zu Gott zurück, und zwar in Jesus Christus. Das ist der Job eines Propheten. Wir haben oft das Verständnis, dass der Prophet einfach in die Zukunft weissagt und etwas sagt, was noch nicht geschehen ist. Das ist ein Nebenprodukt der Prophetie. Die Hauptaufgabe des Propheten ist, das Volk Gottes zurückzurufen zu ihm selbst und sagen, kommt zurück zu mir. Ihr habt gegen mich gesündigt. Ihr habt gegen mich rebelliert. Ihr habt mich verworfen. Ihr habt mein Wort verworfen. Bitte kommt zurück. Und dann sagt der Prophet, wisst ihr was, wenn ihr zurückkommt, dann wird Gott euch segnen. Und wenn ihr nicht zurückkommt, dann wird er euch richten. Und dann sagt er, wie dieses Gericht stattfinden wird oder wie dieser Segen stattfindet. Und das ist Prophetie. Dann sagt er, auf welchem Weg Gott segnen wird. Und das ist das Weg des Kreuzes. Und dann sagt er, auf welchem Weg Gott Gericht üben wird. Und das ist der Weg des Kreuzes. Und darum verkündigen alle Propheten Jesus Christus, weil in Jesus Christus und am Kreuz Gott Segen schenkte und das Gericht vollstreckte. Darum predigten alle Propheten Christus. Weil in Christus hat Gott die Welt gerichtet und den Sünder begnadigt. Das ist die Botschaft des Propheten. Tut Buße. Tut Buße. Und alles, was Gott tut, er ringt, alles, was er tut, selbst das Schlechte in unserem Leben, hat ein Ziel, damit wir zu ihm kommen. Damit wir zu ihm kommen. als Vorschau noch den Vers 18 bis 19. Also die richtige Haltung ist Buße, das sind die Verse 15 bis 17. Und als zweites, Vers 18 bis 19, ist Glaube. Schaut mal, ich ganz ein Vorgeschmack. Dann heißt es also, richtet doch euer Herz, nämlich von dem Tag an, wo die Grundmauern gelegt werden, dann werde ich segnen. Auf welche Grundlage wird es Segen geben? Wenn die Grundlage gelegt ist. Und von welcher Grundlage, wer ist das, die Grundlage der Gemeinde, der Eckstein? Jesus Christus. Von dem Tag an, wo dieses Fundament gelegt wird, werde ich segnen. Nicht von dem Tag, wo ihr euch anstrengt, nicht von dem Tag, wenn ihr Dinge dann nicht mehr tun werdet. Schaut euch mal an, hier steht nicht, wenn ihr dann euch reinigt und wenn ihr euch heiligt, wenn ihr bestimmte Dinge nicht mehr tut, wenn ihr nicht mehr im fremden Joch geht, und das steht alles nicht. Sondern von dem Tag an, wo ein Grundstein gelegt wird, auch von dem Tag wird es Segen geben. Von dem Tag an, wo man das auf dem Fundament, ich will sagen, wenn man an das Fundament glaubt. Wisst ihr, warum glauben? Hier wird das so beschrieben. Denn, schaut mal Vers 18, dann heißt es, nee, Vers 19, ist die Saat noch in der Vorratskammer? Das heißt, sie wurde noch gar nicht ausgestreut. Gell? Und hat der Weinstock und der Feigenbaum und Granatenbaum und haben die schon Frucht getragen? Nee. Das heißt, da ist noch nichts passiert, da wurde noch nicht mal ausgesät. Da wurde noch nichts gemacht. Aber von dem Tag an, wo Gott das Versprechen gegeben hat, nämlich, wo das Fundament gelegen wird, gibt Gott eine Verheißung. Von diesem Tage werde ich segnen, auch wenn du es noch nicht siehst. Auch wenn es noch nicht mal ausgestreut worden ist, wenn es noch nicht mal gesät worden ist, wenn es noch nicht mal begossen wurde, wenn es noch nicht mal gepflegt worden ist. Es wird Segen geben, ich verspreche es. Weil das Fundament gelegt worden ist, wird es Segen geben. Und jetzt kann man hinschauen, ja, aber ich sehe es nicht. Da gibt es keine Frucht. Ich habe noch nichts geerntet. Ich glaube erst, wenn mein Vorratskammer voll ist, dann glaube ich Gott, dass er segnen wird. Erst dann, wenn er auf mir Frucht bringt, gibt, dann werde ich glauben, dass er mich segnen wird. Nein. Gott sagt, glaubt jetzt, ich verspreche es euch, auf Grundlage dieses Fundamentes, auf Grundlage dieser Grundsteinlegung wird Segen geschehen. Denn was ist dieses Grundstein? Für was? Es ist für den Ort der Sühnung. Das ist der Ort, wo der Frieden gemacht wird. Wir haben das doch gelesen. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Das ist die Grundlage des Segens. Das ist die Grundlage auf Jesus Christus. Wer auf Jesus Christus baut, der darf mit Segen rechnen. Nein, er soll glauben, dass Gott segnet. Auch wenn er die Frucht noch nicht sieht. Auch wenn er das Ergebnis noch gar nicht vor Augen hat. Wenn er in seinem Leben vielleicht noch nicht mal gesät hat. Wenn er auch noch, wo ist das? Das hat was mit Glauben zu tun, oder? Seht ihr, wie hier im Buch Hagei schon diese zwei Dinge. Wie wird das Haus gebaut? Auf zwei Dingen. Buße und Glaube. Buße zuerst. Nämlich einsehen, unrein, unrein, unrein. Und dann glauben, Gott wird segnen. Und nicht, was verdient man, dann, man muss halt was tun, damit halt man rein wird. Wir strengen uns an und dann wird es schon gut. Glaubt, dass Gott segnen wird. Ich will das so sagen und damit schließen für heute. Wenn wir auf dieser wahren Grundlage bleiben und den Verheißungen Gottes glauben, wisst ihr, was dann kommt? Segen. Und das macht mir Hoffnung. Wenn wir uns auf diese Grundlage verlassen und nur an dieser Grundlage festhalten und nicht irgendwelchen Machenschaften und Methoden oder Prinzipien oder Traditionen oder sonst etwas hinterherrennen und wenn es sogar in unseren Augen als Katastrophe und sonst etwas aussieht, wenn wir Jesus treu bleiben und seinen Verheißungen, ihm treu bleiben und auf diesem Fundament allein bleiben, dann wird er Segen geben. Und wisst ihr was? Und wenn wir jetzt noch nichts gesät haben, aber es wird es geben. Es wird Frucht geben. Weil er es verheißen hat. Er hat es verheißen. Und wisst ihr das? Und vor über 2000 Jahren schon. Das ist eine herrliche, herrliche Verheißung, die wir haben. Auf dieser Grundlage wird das Haus gebaut. Buße und Glaube. Was das bedeutet, im Einzelnen und im Ganzen, werden wir uns nächsten Mittwoch uns anschauen. Okay. Wir stehen auf. Wir können aufstehen, wenn ihr wollt. Aber Jesus ist es wert. Unser Vater im Himmel ist es wert. Und ich möchte euch einladen zum Gebet. Und ich mache den Abschluss. Amen. Jesus, wer ist würdig, an deinem Haus zu bauen? Wer könnte ein Teil dieses Hauses sein und ein lebendiger und heiliger Stein sein? Wer? Nur in dir und in dieser Grundlage, die du gelegt hast, Jesus Christus, haben wir durch Buß und Glaube die Gelegenheit und die Chance und die Möglichkeit und das Vorrecht bekommen, ein Teil dieses riesigen Werkes zu sein, ein Teil dieses großartigen, herrlichen Hauses zu sein. Aus uns heraus unheilig, aus uns heraus tot. Aber aus dir heraus Leben und Heiligkeit und Reinigkeit. Oh, wer begreift das? Ich danke dir, dass du durch deinen Geist das in unser Herzen hineinlegst, dass wir das glauben und sehen dürfen, dass wir daran festhalten dürfen. Ich bitte dich, stärke meine Geschwister dadurch, durch diese Botschaft. Du hast es gesprochen und verheißen von tausenden Jahren in deinem Buch geschrieben, damit wir heute lesen und die Zuversicht haben, die Hoffnung haben, den Glauben haben. An dich und an dein Werk, an deinen Segen. Und auch wenn es uns vielleicht so vorkommt, als ob die Ernte noch nicht da ist, so halten wir fest im Glauben, deine Verheißung in Jesus Christus, in diesem Eckstein, in diesem Grundstein, in diesem Fundament. Und auf Grundlage dessen gibt es Segen. Und so wollen wir auf nichts anderes bauen und wollen auf nichts anderes hoffen und wollen da bleiben bei dir, allein bei dir, Jesus. Amen.